Wir werden ein bisschen politisch zum ersten Mal im Podcast, weil ich tatsächlich zum ersten Mal ein Angstgefühl im Körper gespürt habe, wenn ich Israel-Palästina nehme. Und ich würde jetzt eine Seite beziehen, sage ich bin für Palästina oder ich bin für Israel. Egal welche, was ich jetzt sage, ist, ah okay, du bist ein Linker, ah okay, du bist ein Rechter.
Die Nuancen, das ist immer ein Thema Nuancen, lass uns die Nuancen einfach zu für diese unterschiedliche politische Richtungen und nicht durch die Stimme alleine, ach, das sind die Grünen, ach, das sind die Linken, ach, das sind die. Alleine, wenn ich diese Art Stimme höre, weiß ich, okay, eine interessante Haltung werden wir jetzt wahrscheinlich nicht haben.
Wahrscheinlich, ja. Und es ist für mich ist es genau das Gleiche. Beide wollen verbieten, dass jemand etwas sagt.
Ja.
Ja, moin Pam.
Hi Philipp. Good morning. Du siehst kuschelig aus mit deinem.
Ja, ich habe hier meine Lieblingstasse.
Ach ja, auch passend zum Oberteil.
Mit schönen Tee.
Sehr schön.
Wir sprechen heute über tatsächlich, wir werden ein bisschen politisch zum ersten Mal im Podcast mit Ankündigung, aber.
Ist das wirklich das erste Mal?
Ja.
Bin mir nicht so sicher. Ja.
Also wir haben immer mal was gesagt, aber wir haben ganz bewusst politische Themen rausgenommen und verallgemeinert. Das wollen wir auch ein bisschen mehr so machen, aber es war mein Impuls, diesen Podcast zu starten, weil ich tatsächlich zum ersten Mal in wirklich Jahrzehnten, ich weiß es nicht, ein Angstgefühl im Körper gespürt habe, als ich ganz konkret die Ansage, das Statement von Mark Zuckerberg gesehen habe, das 5-minütige, wo er darüber gesprochen hat, dass sie bei Meta, wozu Facebook und Instagram und WhatsApp gehören, dass sie da Änderungen machen wollen, was den Faktencheck angeht. Ich denke, mittlerweile werden das einige Leute gehört haben. Die Faktenchecks sollen nicht mehr existieren, werden ersetzt durch Community, also durch die Leute selbst, die dann
die Kommentare
checken sollen. Und in diesem Statement hat er noch viele andere Sachen gesagt. Und das war wirklich das erste Mal, wo ich wirklich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Angstgefühl im Körper gespürt habe in der Vergangenheit. Das war immer eher so, ah, okay, interessant, Information, okay, ist irgendwie doof oder finde ich gut oder finde ich nicht gut, was die da machen. Aber ich hatte noch nie eine körperliche Reaktion. Die ist auch nicht extrem intensiv, zumindest nicht in dem Moment gewesen. Und mein Impuls ist, dass wir ein bisschen uns warm reden, so in dieses Thema Cancel Culture, Meinungsfreiheit, die wollen uns alle zensieren, die böse Elite und solche Dinge.
Ja.
Und ich persönlich will beide Seiten beleuchten, weil ich finde, beide Seiten canceln, nur andere Dinge. Und und dann tatsächlich meine Intention, dass wir jetzt nicht Coaching-mäßig, aber dass wir ein bisschen reingehen in meine Angst. Ich weiß selber, ich hab versucht, sie zu ignorieren. Also heutzutage ist es für mich ja schwieriger, da nicht schon reinzugehen
und
die Inhalte, die Informationen rauszuholen. Ich habe versucht, sie ein bisschen zu ignorieren, dass sie noch frisch bleibt jetzt für diesen Podcast.
Und du bist nicht der Einzige. Du wirst auch etwas spüren, es ist ein intelligentes Gefühl und sehr, sehr viele Menschen werden irgendetwas Ähnliches spüren. Und ich glaube, das ist für mich jedenfalls Beweggrund, diesen Podcast aufzunehmen, dass wir einfach sagen, das kennen wir und das kennen wir auch und in welche Form wir das haben. Und mich interessiert an das Ganze nicht so sehr, das ist für mich nicht so sehr ein politischer Podcast als ein psychologischer. Es ist ein Blick auf, was gerade in die Politik in unserer Welt passiert. Aber für mich ist die Psychologie dahinter der bekannte menschliche Entwicklungspsychologie, die ja auch schon sehr deutlich wird dabei. Und ich glaube, das ist oft ein bisschen tröstlich. Es gibt auch ein Element, ein biologisches Element, ein psychologisches Element von Normalität in das Ganze, wenn wir es gut verstehen.
Und da bin ich voll bei dir. Das ist auch eher der Inhalt. Also ich werde nicht mich dazu äußern, ob die AfD oder die BSW oder die SPD oder Scholz jetzt was Richtiges oder Falsches gesagt haben.
Oder Frankreich oder England oder
Ja, genau.
ist
Oder
das viel
USA
größer?
oder Trump, ne?
Es ist viel größer.
Ja. Und tatsächlich war der Grund, warum ich dich angerufen habe, warum ich es nicht mit dir einfach am Telefon bespreche, sondern einen Podcast aufnehme. Es mag jetzt arrogant klingen vielleicht, aber so ein bisschen eine Art, mir fällt nur das Wort Vorbildfunktion ein, so eine Art, ich glaube, die Welt wäre anders, wenn jeder mit seiner körperlichen Reaktion, in meinem Fall jetzt Angst, bei anderen vielleicht Wut oder was auch immer, worunter ja meistens Angst steckt, wenn man sie hält, wenn man sie erforscht, wenn man das, was da drin ist, auch wirklich anschaut und im Körper
Unbedingt,
bringt
unbedingt.
und dann daraus Antworten generiert und nicht einfach aus dem Affekt Antworten generiert. Und
Genau.
das war für mich die Intention zu gucken, wie gehen wir damit um, wie machen wir das eigentlich für uns, wenn wir alleine sind.
Genau. Und ich meine, es ist auch eine Einladung. Also Angst ist intelligent, macht Sinn. Das haben wir, glaube ich, hoffentlich oft genug im Podcast auch schon gesagt. Also wir wertschätzen die Information, die jedes Gefühl in sich hat für uns, das wertschätzen. Wir bekommen es nur, wenn wir mehr Klarheit bekommen, wenn wir eine gewisse Achtsamkeitspraxis, fokussierte Konzentration auf das Gefühl im Körper und aktiv damit arbeiten, mit Akzeptanz und Wohlwollen. Also wir haben eine Praxis, um, ich sag mal, möglichst den letzten Tropfen Saft aus diesem Angstgefühl zu bekommen, für uns, es nutzbar zu machen für uns. Das ist ganz wichtig, weil es die gute Botschaft ist in das Ganze. Ich meine, vieles ist sehr irritierend für viele, aber da ist eine gute Botschaft drin, dass deine Angst intelligent ist, die etwas zu sagen hat. Und ich glaube schon, dass genau das ist, wo das die Kollektiv von vielen Menschen, die Angst haben und dann dieselben Erkenntnisse daraus gewinnen. Da entsteht ein Kollektiv, wenn die miteinander reden. Und das ist genau auch die
Ja,
Gefahrzone.
ja,
Genau die Gefahrzone. Diese
ja,
Angst wird benutzt von Politikern,
ja,
ihre Richtung anzusteuern
ja.
und die Leute in ihre Richtung anzusteuern und zu wissen, wie wichtig es ist, dass man eine eigene, authentische Erfahrung mit den eigenen Angst ist so wichtig, um nicht so steuerbar zu sein von den anderen, um nicht so, ich sag mal, Herdeninstinkt folgend, für welche Richtung irgendeine politische Person angibt, ob es ein Elon Musk oder ein Farage oder ein Scholz oder ein, also wer auch immer. Die Namen werden ja gehandelt, oft mit so einer Art Schimpfkultur.
Ja,
Egal welche Namen, ne?
der Name an sich ist schon die Beleidigung.
Ja, genau. Das wundert mich, wie viel Hass und Negatives auf einen Namen gehaftet werden können. Also eine Person. Und wie viel Verantwortung auf eine Person, weil es diesen Dialog passt. Es unterstützt ein bestimmtes Dialog. Wenn es diese Person nicht gäbe und wenn die diese Entscheidung nicht getroffen hätten, wäre der Krieg nicht passiert. Das finde ich
Ja,
so
also wir
naiv.
nicht nur das,
Ja,
also
ja. Oder wir hätten keine Energieprobleme, oder?
dann wäre unser geliebtes Land, und da kannst du ja egal welches Land aktuell nehmen, für manche die ganze Welt, nicht zerstört worden. Also es ist, also am Anfang will ich erstmal so ein bisschen mir von der Seele reden, weil ich habe schon ein paar Sachen zu
Ja,
sagen,
ja.
was
Mach
mich
mal.
so stört an diesem ganzen Diskurs. Es ist Lager, es ist Lagerdenken.
Ja,
Wir
absolut.
sind in einer Welt, in der Politik nicht mehr Inhalte sind, sondern Fankultur. Also ob ich jetzt dem FC Bayern oder dem, weiß ich nicht, ich bin kein Fußballer, Bo Borussia Dortmund zujuble oder meinem lokalen Handballverein, ist kein Unterschied zu dem Politiker der Richtung, der ich angehöre. Ob ich als, keine Ahnung, den Grünen zujuble, weil die anderen irgendwie was falsch gemacht oder gesagt haben, ist genauso wie die anderen haben ein Tor geschossen. Und jetzt rege ich mich darüber auf. Also es ist Fankultur, es ist hat für mich schon fast eine religiöse Blindheit. Qualität.
Und ich darf ich hier reinkommen mit Ken Wilber?
Ja, bitte.
Er nennt es Tribal Consciousness.
Oh, sehr schön.
Tribal Consciousness. Und man muss zum Tribe dazugehören. Es ist der zweite Level von Bewusstsein, Consciousness, die wir entwickeln, so von Geburt an. Das heißt, wir müssen zur Familie gehören, wir müssen zu den Village gehören, wir müssen zu diese Gruppe, die sich so kleidet, die so singt, die so sich morgens verhält und so in eine Kirche oder Gruppensituation verhält. Tribal Consciousness. Und wir müssen uns genauso verhalten. Wir dürfen nicht rechts oder links denken. Dann entsteht Angst, nicht mehr dazuzugehören, rauszuwerfen. Da wären wir nicht mehr überlebensfähig.
Ja, weil du automatisch das Feindbild bedienst.
Ja, ja.
Und ja. Und diese, was passiert da? Also beide bezeichnen, also die Worte, die verwendet werden, es bezieht sich auf andere Inhalte, aber es ist genau das Gleiche.
Ja.
Die Welt steht vor dem Untergrund.
Ja.
Man könnte denken, wir stehen kurz vorm Armageddon, also der Komet schlägt ein.
Ja.
Alle Institutionen, egal wen du jetzt bezeichnest, also die Linken, die Institutionen der Rechten und die Rechten, die Institutionen des Staates, sind alle Propaganda, egal wer.
Ja,
grundsätzlich.
Und man hat es so genau mitbekommen, diese Tribal Consciousness bei Covid, die dafür und die dagegen die Impfung. Und man hat richtig gehört, wie die dagegen waren, die haben richtig so Communities gebildet. Die haben so viel Tribal Consciousness dabei aufgebaut. Und das war natürlich ein schönes, sicheres Gefühl. Also man hat richtig bemerkt, wow, die bauen sich diese Tribal Kultur um dieses Thema herum und bekommen so ein starkes Gefühl von Zugehörigkeit, Wert. Ich habe Recht. Also all diese Themen, die wir eigentlich ganz gern, unser Ego hat diese Sachen ganz gern. Ich habe Recht. Ja, wir sind eine Meinung, wir gegen die anderen. Das, wofür wir eintreten, ist auch richtig. Der gute Weg. Alle sollten das nur einsehen, dann hätten wir keine Probleme. Und wir brauchen unbedingt diese feindliche Gruppe drüben, damit wir etwas gegen angehen können. Und das macht lebendig. Dann kann dieses Gesetz der drei zum Leben sich entfalten.
Ja.
Und wir wollen nicht eine wirkliche Übereinstimmung. Wir wollen nicht in dieses so zusammenkommen. Und die Wahrheit aus jeder Meinung ein bisschen raus, die Essenz aus jeder Meinung rausbringen, auf den Tisch packen und mit einer kooperativen Haltung sehen, okay, da könnten wir wirklich hinschauen und da könnten wir wirklich hinschauen. Es könnte ein Hauch von Wahrheit dran sein, in beide Perspektiven.
Ja, beide bezeichnen die Gegenseite als Lügner und als Propagandisten.
Und erzählen meistens auch ziemlich große Lügen.
Auch, ja, beide Seiten können das. Also das ist, ich werde auch später was sagen, egal. Aber was fehlt, und das ist genau das, was du sagst, was macht es? Es macht eng, es macht rechthaberisch, es macht Ego vollkommen, also es macht Abwehrmechanismus, es verengt uns komplett in unserer Weltanschauung, in unserer Möglichkeit, für Diskurs. Und was es auch macht, ist, es negiert jegliche Nuance.
Ja.
Es negiert jegliche Menschlichkeit. Also es ist einfach keine Möglichkeit mehr, eine Gemeinsamkeit zu finden. Und der Witz ist, ich habe ja tatsächlich Leute, die rein politisch, ich oute mich jetzt mal als jemand, der ziemlich mittig, würde ich sagen, politisch steht, mit einer leichten Tendenz in Richtung links, aber wirklich, ich würde wirklich mich sehr mittig bezeichnen. Und damit meine ich nicht, ich will die Mitte CDU oder, also ich will jetzt kein, dadurch
nein,
ich wähle eine bestimmte Partei deswegen, sondern so einfach als ausgeglichen. Ich würde sagen, ich kann beide Seiten anhören und versuche von beiden Seiten mal was rauszuziehen. Aber ich habe in meiner Welt Leute, die sehr, sehr klar sind, tatsächlich in beide Richtungen, die sehr klar sind, die Welt geht morgen unter, der Klimawandel ist, wie bei, kennst du The Day After Tomorrow von Roland Emmerich? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, das kenne ich nicht.
Ja, egal. Also so ungefähr die Eiszeit ist übermorgen.
Ist im Anbruch.
Und die anderen, die halt eben sagen, die Regierung will uns tatsächlich, also Worte, die ich gehört habe, die Regierung will uns umbringen.
Ja.
Und
immer die. Diese drei Buchstaben,
die Regierung.
Die in die Unterhaltung jetzt kommt. Ich bin fasziniert. Ich habe immer den Impuls, einfach zu fragen, wer ist die?
Ja, genau, da können wir gleich nochmal hin.
Ja.
Was ich sagen will, ist, was ich in diesen Konversationen mache, ich versuche zu erklären, wo wir eine gemeinsame Basis haben. Und die ist tatsächlich bei beiden Seiten interessanterweise durchaus gar nicht so wenig. Also auch wenn es immer so radikal klingt, aber ja, ich finde, die gemeinsame Basis ist oft näher, als man denkt.
Benenne ein oder zwei Beispiele gerade.
Also, sagen wir mal bei diesem Klimawandelthema, finde ich, dass es durchaus ein ernstzunehmendes Problem ist. Also absolut. Ich bin da und gehen wir sogar mal weg. Ich versuche es jetzt nicht wieder zu sagen, dieses 3-Grad-Ziel und was da alles gibt. Ich bin auch nicht so tief drin, aber einfach für die Natur, wir zerstören die Natur. Ich glaube, darauf kann sich jeder einigen.
Ja,
es ist ein Problem für die Welt, für die Natur, wie wir gerade diesen Planeten ausbeuten.
Genau.
Und da rede ich noch nicht über irgendwelche Klimawandel. Ja. Und diese gemeinsame Basis ist groß und da können sich sogar meistens sogar die noch so weit, ich nenne es jetzt einfach mal im allgemeinen Sprachgebrauch Verschwörungstheoretiker, sogar mit drauf einigen. Aber worauf sich fokussiert wird, und das ist das, was mich so stört, ist, wo sind wir anders? Dann sind wir da eine Meinung, aber du siehst nicht diesen Punkt und der ist doch noch und da musst du auch hin und ich will dich überzeugen und du musst den haben und also.
Na gut, und man merkt, wie du sprichst, deine Stimme verändert sich gerade. Du merkst, diese Energie, die reinkommt, es ist die reaktive Energie, was du hier widerspiegelst sozusagen, und da sind wir mitten im Gesetz der drei. Und wie es sich entfaltet, wie die Dynamiken genau nach die Regeln der Gesetz der drei ablaufen. Und dann haben wir die aktive Energie, ob es die aktive Information, dass sich impfen ist schlecht und es bringt dich um und hat ganz schlimme Nebeneffekte. Oder du musst dich impfen, um dich zu beschützen. Und gerade wenn du älter bist, sonst könntest du ganz schlimm respiratory Probleme bekommen und sterben, wenn du Covid bekommst. Oder ob es jetzt das Thema mit Umwelt, es muss radikal alles, also Fleisch und die Feuer und jede Form von Fossil Fuels, die verbrannt werden, es muss möglichst sofort aufhören. Was ja einfach wirklich unmöglich ist für viele Teile in der Welt. Also das ist die extreme Meinung mit genau dieser Energie, diese reaktive Energie dagegen, wenn irgendjemand sagt, ja, aber in afrikanischen Dörfern, wo die nichts anderes haben, können wir nicht das verbieten. Also wir müssen schon die Zeit nehmen, Alternativen anzubieten, aufzubauen, Forschung. Wir müssen unterstützen, wir müssen achtsam sein dafür. Das ja. Und wir können nicht einfach verbieten, eine Lebensgrundlage. Wir haben gleich reden. Wir haben diese Lebensgrundlage, wir würden es nicht verlieren. Aber die würden es verlieren, wenn die nichts mehr verbrennen würden. Ne? Also es gibt Themen, Nuancen. Und wenn wir genug drüber geredet haben, muss irgendwann diese versöhnende, haltende Energie einfach uns in die kooperative Haltung bringen. Dann sind wir nicht mehr in Konkurrenz zwischen das Aktive und das Reaktive. Dafür, dagegen. Und wenn wir das schaffen, und dafür brauchen wir Dialog, dafür brauchen wir Community, dafür brauchen wir miteinander reden. Und mit der Zeit, das Gesetz der drei besagt, mit der Zeit können wir allmählich die Nuancen von beiden Seiten irgendwo sehen. Und irgendwann hast du diese Situation, wo es in irgendwie zusammenkommt im Sinne von Ken Wilbers Worte werden transcend and include, dass wir irgendein Ergebnis haben, zumindest das Bestmögliche, was wir im Moment hinbekommen. Wir müssen nicht glauben, wir haben ja jetzt die einzig mögliche. Diese Haltung gehört nicht zu dieser Resolution, zu dieser transcend und include. Es ist Arbeit, es ist persönliche Arbeit. Man muss ein bisschen Nuancen reinlassen, die uns unangenehm sind. Wir müssen halt zulassen, dass Sachen, die uns unangenehm sind, dass wir vielleicht eine andere Heizform oder vielleicht nicht mehr so viel Fleisch oder vielleicht die Kühe, die ich wunderschön finde, aber nicht mehr unbedingt solche riesige Ställe, wo das so viel Gülle und Gift und so weiter produziert. Also wir können uns bewegen, ohne alles aufzugeben, ohne. Ich glaube, das Wort, die bei mir immer kommt, ist radikal, ohne radikal zu sein. Wenn wir wirklich in diese transcendent include, also Nuancen zulassen, miteinander integrieren und zu einer kooperativen Haltung kommen, die Konkurrenz von Rechts oder Unrecht loslassen. Wir müssen loslassen die Idee, dass wir Recht haben. Wir werden nie hundertprozentig Recht haben. Wir werden nie hundertprozentig uns genau richtig verhalten. Gerade zu diesem Thema Klimawandel und die Welt ausnutzen. Ich meine, wir tun es leider, weil wir leben als Menschen. Ob wir jetzt Holz abhacken oder Tiere töten oder eben diese riesige Minen um Lithium und was weiß ich für diese Vitalstoffe, diese wertvolle Stoffe aus der Erde zu holen. Wir hören jetzt mit Grönland so ein paar Sätze von sehr vielen Menschen im Moment. Und ich frage mich, geht's wirklich nur um Krieg, Verteidigung und was können wir aus der Erde nehmen, was können wir von Grönland gewinnen?
Mhm.
Und das scheint mir die Themen, die wir überall in die Unterhaltungen hören. Also im Grunde, was habe ich davon, was kann ich gewinnen? Welche edle Metallen kann ich aus der Erde schöpfen, wenn es meins ist? Und vielleicht nicht genug Wissen darüber haben, was die Wirkung ist in 50 Jahren oder. Und jetzt lernen wir allmählich ein Bewusstsein, um das mit anzuschauen, um mit in Betracht zu ziehen. Also es ist schon eine Entwicklung dort in Bewusstsein, aber nicht bei allen Menschen.
Ich finde, weil du das Gesetz der Drei angesprochen hast, finde ich da einen wichtigen Punkt, den ich nochmal hervorheben will, also unterstreichen will. Innovation kann nur entstehen, wenn dieses klassische Hegelsche Prinzip These, Antithese, Synthese. Also es kann nur etwas Kreatives passieren, wenn sich zwei, ich sag jetzt mal, Polaritäten so aneinander annähern, damit etwas Neues entstehen kann. Und das hast du ja mit dieser versöhnenden, haltenden Energie gemeint. Und da bin ich hundertprozentig bei dir, weil ich es auch in meinem Leben erlebe. Aber das Problem ist, dass diese Lagerdenkweise so verzahnt ist, so radikal ist, wie du sagst. Und damit meine ich gar nicht radikal in auf die Straße gehen und irgendwas anzünden, sondern im Kopf alleine schon radikal ist, so eng ist, dass, wenn ich mir jetzt einfach mal vorstellen würde, Friedrich Merz und, weiß ich nicht, Luisa Neubauer in einem Raum, es wäre undenkbar, dass sie auf einen grünen Zweig kommen. Undenkbar. Einfach weil keiner hört der anderen, wird der anderen Person zuhören. Es geht nur um Überzeugen. Es geht nur um, der andere hat keine Ahnung. Der hat die falschen Fakten. Der hat nicht genug Erfahrung. Also es geht um ganz viel Abwertung der Gegenseite und ganz viel Recht behalten. Es wird keine versöhnende, haltende Energie in diesem Raum passieren.
Wenn wir genau diesen Beispiel nehmen, interessant werden würde es, wenn die tatsächlich anfangen, sich darüber zu unterhalten, wo haben die gemeinsamen Blickwinkel, wo sind die Gemeinsamkeiten, was ja die Richtung von kooperativer Haltung ist. Also ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Die Dynamik in das, was du beschreibst, was man erwartet, wenn die im Raum sind, die sind nur in Konkurrenz miteinander, also Konkurrenz, wer hat Recht? Und diese Konkurrenz beinhaltet immer, dass wir möglichst den anderen mit abwerten, unsere Aussagen. ist einfach ein Attribut von konkurrierendes Denken. Wir werten die anderen furchtbar gerne ab, weil
du warst bei BlackRock, also bist du eh für die Zerstörung der Welt fertig. Punkt.
Genau.
Aus. Fertig.
Und du hast die Menschen unterstützt, sich auf der Straße zu kleben. Also hast du sowieso keine Ahnung, was tatsächlich unsere Welt braucht. Also das eine ist dieses konkurrierendes Denken und das entwickelt eine Dynamik, die sehr, sehr stark werden kann. Ich meine, stell mal vor, was für eine Dynamik brauchst du, um zu gewinnen, wenn du einen Marathon läufst oder wenn du irgendwo Sport machst. Und das ist dieselbe Dynamik, die sich da unbewusst entwickelt, in die Art, wie du sprichst, in Unterhaltung bist, wenn du in dieses konkurrierendes Denken und konkurrierende Energie bist, was ja ein Teil der aktive, reaktive Teil von diesem Gesetz der drei. Und der zweite Punkt, die ich immer wieder bemerke, Denken hört auf. Du hörst auf, offen, neugierig, was Neues aufnehmend und die Fähigkeit, über irgendetwas zu denken, was jemand anders gesagt hat, das hört einfach auf. Also bei Fundamentalismus, bei dieser konkurrierende Dynamik, wenn du nur noch Interesse hast, du bist verschlossen, hast nur noch Interesse, den anderen weg vom Tisch zu bekommen und du bestehen zu bleiben, möglichst noch mit dem Pokal für Recht sein, dann hört das Denken auf. Und das ist, glaube ich, für mich erschreckend, aber andererseits Chance, wenn wir anfangen, solche Dynamiken aufzudröseln, also uns bewusster zu machen. Ich muss anhalten, ich muss ein bisschen Körperpraxis, ich muss mich erden, einatmen, Akzeptanz und Wohlwollen auf meine Reaktion, um wieder eine Offenheit für Denken zu gewinnen. Und das sind so, das denke ich so oft, wenn ich auch in Religion, wenn du dieser Fundamentalismus bedeutet, Denken hört auf. Also man kann nicht denken über irgendetwas, was nicht genau zu meinen Grundglaubenssätze und unsere Kultur gehört. Ich darf nicht mal denken, was nicht dazu gehört.
Ja, und das Spannende ist, deswegen ist auch heute der, also jeglicher Auftritt eines Politikers in irgendeinem Format, Lanz, Maischberger, was auch immer, ist nicht mehr, ich weiß nicht, ob es jemals war, ich bin nicht lang genug in dem, ich habe diese Sendung immer vermieden, weil ich die so Katastrophe finde, aber Ich mag die gar nicht.
Ja, aber, alles gut. Alles
weil
gut.
Immer, wenn ich reingeschaut habe und was ich aber erlebe, ist auf jeden Fall heute, kann ich sicher sagen, es geht überhaupt, ich würde sagen, zu 0% darum, sich politisch oder in einem Diskurs irgendwie auszutauschen. Es geht zu 100% darum, diese eigene Fangefolgschaft zu, also aus dem Gespräch als Gewinner rauszugehen, so dass meine Ideologie, und damit meine ich alle, AfD, SPD, egal wer, Grüne, meine Ideologie aus diesem Gespräch in meiner Gefolgschaft, in meiner Fankultur verbreiten kann. Also ich nutze den Gewinn meiner Argumentationskette, um danach lautstark zu etablieren, dass gewonnen haben. Und interessanterweise hat jeder Politiker, der aus so einer Sendung geht, aus Lanz, immer gewonnen. Ganz interessant. Egal, also wenn Scholz da war, war er super für die SPD-Leute. Wenn Habeck da war, war er super für die Grünen. Wenn, weiß ich nicht, Höcke da war, hat er es endlich mal gezeigt. Und also es ist nicht denken, was du sagst. Es ist nicht denken. Es ist einfach nur
Denken kommt nicht mehr vor, weil die ganze Energie ist in diese konkurrierende du oder ich. Also konkurrierende Dynamiken basieren auf dieser Grundhaltung du oder ich. Und wenn du gewinnst, sterbe ich. Also habe ich eine Menge Energie zur Verfügung, dass ich gewinne. Und das muss man vorstellen, was für eine Dynamik da entsteht.
Ja, ja.
Wir gehen jetzt immer in diese Richtung, wo Angst entstehen kann.
Ja, ich will aber noch eine, bevor wir da reingehen, noch eine andere Sache sagen, wenn es für dich okay ist.
Ja.
Oder was war dein Thema?
Naja, ich bin mit diese Kindergarten, das hat was mit Reife zu tun.
Ja, sag nochmal was dazu.
Also es ist einfach so, dass wir haben eben Tribal Consciousness, da brauchst du Zugehörigkeit. da kannst du nicht rechts oder links, weil dann kommt diese Urangst, nicht mehr dazugehören, ist sterben auf eine junge Ebene. Ne?
Ja, definitiv.
Und
ja.
Die haben wir alle irgendwo ein bisschen in uns noch drin. Und dann kommt dieses, die rote Level, also diese kriegerische Energie, die du brauchst, um mal alleine etwas zu denken oder alleine rauszugehen und vielleicht ein anderen Dorf zu erobern, ne? Also, oder eine Meinung zu haben, die nicht unbedingt nur dieser Dorfglaube entspricht, sondern die sogenannte Eroberer-Consciousness, der kriegerische Consciousness, diese rote Consciousness, wo Gewalt und Aggression und so weiter, was ja zum Teil gut für uns ist, sonst würden wir nie autonom werden. Sonst würden wir uns nie erwachsen werden können, als unsere Familien uns disidentifizieren, unser eigenes Leben gestalten. Also wir brauchen diese Entwicklungsphase. Aber wir waren schon dran vorbei. Die Welt nach den zwei Weltkriegen war schon weiter. Wir waren schon eher in diese kooperative Energie. Wir hatten schon Rule of Law. Das ist dann die blaue, was danach kommt. Also diese, wo alle Traditionen und the rule of law und wir sind uns einig, dass man das und das macht und das nicht macht. Und wir können uns alle ein bisschen drauf verlassen. Wieder Gruppenzugehörigkeit in einem Wertesystem, die wir alle erkennen. Und diese Sicherheit, die ist wirklich, also diese Sicherheit plus diese Sicherheit für Tribal Consciousness, das sind für mich, wenn ich hinschaue heute, die zwei Realm von Sicherheit, die einfach für viele Menschen nicht mehr spürbar sind, nicht mehr da sind. Und das ist so ein unbewusstes Level, wo es passiert, dass man wirklich dann nicht weiß, warum habe ich Angst oder woher kommt das.
Ja, guter Punkt. Ich gehe mal noch weiter mit den Punkten, die ich mir so im Kopf habe. Was ich noch merke ist, was mich auch sehr stört, ist, dass ich das Gefühl habe, jeder muss zu allem eine Meinung haben. Also es geht nicht mehr, ich bin zum Beispiel, ich habe historisch das, was ich in der Schule gelernt habe, vielleicht nochmal ein bisschen außerhalb. Ich bin gut in verschiedenen Dingen. Also wenn du mich zur Musik fragst, würde ich sagen, kann ich dir eine Antwort geben. Vielleicht auch ein bisschen zu Film. Ich bin vielleicht auch bei persönlicher Entwicklung und diesen ganzen Themen, könnte ich wahrscheinlich was antworten.
Das und sonst habe ich doch.
Würde ich sagen, Allgemeinbildung. Sonst habe ich einfach Allgemeinbildung und das, was mir so begegnet im Leben. Und trotzdem ist der Druck aus meiner Sicht sozial, aus der Welt, dass ich zu allem eine Position beziehen muss, egal ob ich Experte bin oder nicht. Und nicht nur muss, sondern wenn ich eine Position beziehe in eine bestimmte Richtung, dann sind vermeintlich, das ist wieder diese Lagerbildung, alle meine Positionen sofort in einem politischen Korridor. Mm. Also Beispiel. Wenn ich Israel-Palästina nehme und ich würde jetzt eine Seite beziehen, sage ich bin für Palästina oder ich bin für Israel. Egal welche, was ich jetzt sage, ist, okay, du bist ein Linker, okay, du bist ein Rechter. Mhm. Egal was ich sage. Also sofort bin ich in einem, also erstens, ich habe keine Ahnung über diesen Konflikt. Ich kann dazu nur das sagen, was mir gesagt wird. Ich habe keine Meinung dazu. Da bist du viel, viel tiefer drin, auch aus erster Hand und du liest Bücher und alles. Ich kann dazu wenig sagen. Ich würde niemals eine Meinung beziehen. Aber mein Gefühl ist, das ist so wichtig und du musst doch da Position beziehen und du Feigling und oh, du kannst doch nicht für Israel sein. Oh, du kannst doch nicht für Palästina sein, du Antisemit. Ja. Das ist sofort Lagerbildung und sofort bin ich in einem politischen Spektrum und das stört mich total.
Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde, das ist diese Identitätspolitik. Also ich persönlich reagiere, wenn eine Partei in irgendeiner Form so besprochen wird, als wenn es die einzige Wahrheit hat. Ich schon immer, also wie lange schon, durch dieses Bewusstsein, was wir entwickeln, durch das Enneagramm, wir wissen, dass jeder Enneagrammstil einfach auch was Wunderbares ist, Potenziale hat, in diesen Blickwinkel, in diese Wahrnehmung, in diese selektive Wahrnehmung der Welt steckt ein Potenzial, viel mehr zu verstehen über bestimmte Themen, aber in alle anderen eben weniger. Und das heißt, dass Unterschiedlichkeit nur dann wertvoll ist, wenn wir das Feld öffnen, um alle Unterschiedlichkeiten auf dem Tisch zu erlauben und unterschiedliche Perspektiven für unterschiedliche Themen auch zuzulassen, drüber nachzudenken, Raum zu geben, sich drüber zu unterhalten. So, und das ist auch mein Blick für Politik. Ich würde am liebsten sehen, dass es, ich finde Koalition gut, auch wenn die ringen müssen und es nicht besonders gut können. Das ist aber das Lernfeld und das Entwicklungsfeld für mich, für die Politik. Wir brauchen unterschiedliche politische Richtungen, weil jede politische Richtung hat irgendetwas Gutes. Also die Nuancen, das ist immer ein Thema Nuancen, lass uns die Nuancen einfach zu für diese unterschiedlichen politischen Richtungen und nicht durch die Stimme alleine, ach, das sind die Grünen, ach, das sind die Linken, ach, das sind die. Alleine, wenn ich diese Art Stimme höre, weiß ich, okay, eine interessante Haltung werden wir jetzt wahrscheinlich nicht haben.
Wahrscheinlich, ja.
Es wird mehr um ein bisschen nicht zu viel sagen und irgendwie meinen Kopf aus der Schlinge. Und es wird nicht interessant sein, weil die Meinungen sind schon so geformt und so hart und so verbissen. Und dann entsteht nicht wirklich Dialog und da kann auch nichts Neues entstehen.
Es ist die, das hatte ich tatsächlich mal irgendwann gehört von unserem lieben Freund Professor Dr. Peter Kruse.
Oh ja, ja.
Leider ja schon viel zu früh verstorben. Also Freund sage ich, ich kenne ihn nicht persönlich, aber weil ich ihn einfach unglaublich...
Ich habe mit ihm telefoniert.
Ach, ehrlich? Wow. Ja, unglaublicher Mann, also ganz toll.
Ja, absolut.
Auf jeden Fall, er hat mal gesagt, das bleibt mir lange, lange hängen. Das Problem ist, dass Menschen die Welt behandeln wie ein kompliziertes System, obwohl es ein komplexes System ist. Und kompliziert ist quasi Dinge, die man mit Wissen, die man vorhersagen kann. Also zum Beispiel eine Uhr, also eine mechanische Uhr oder also ne, so eine Schweizer schöne Uhr, diese... Das ist ein kompliziertes System, weil da sind 1500 Einzelteile oder was auch immer. Und wenn du die richtig zusammenbringst, dann ist das ein vorhersagbares Ergebnis. Ein komplexes System ist zum Beispiel das Wetter. Du kannst heute auch noch nicht das Wetter vorhersagen, weil es so komplex ist. Du kannst es einfach nicht. Es ist zu komplex. Und was Politiker versuchen, und das ist ja auch wieder egal welches Lager, ja, würde ich nicht sagen, egal welches Lager. Ich glaube, da würde ich sogar wirklich ein bisschen eher Richtung rechts gucken. Die Antwort, einfache Antworten auf ein vermeintlich kompliziertes, auf ein vermeintlich kompliziertes System. Es gibt ganz simple Lösungen, weil es gibt eine Quelle oder zwei Quellen, zwei Probleme. Und die Komplexität, alleine diese Komplexität zwischen wirtschaftlicher Auswirkung, psychologische Auswirkungen, global. Also wenn du irgendwo etwas ziehst, dann verändert sich das ganze Netz.
Ja. Yeah.
Und und das wird einfach ausgeblendet und es heißt, nein, das ist die Lösung.
Ja, yeah, ja. Yeah. Meine Worte sind immer komplex, sehr gut, danke. Es entfaltet sich, es ist lebendig, es pulsiert. Und Veränderungen in die Dynamiken passieren ständig, genau wie in unser Körper, im Wetter, in Gruppen. Und ich meine, das war das Geniale an Peter Kruse. Er hat sozusagen Methoden entwickelt, die Gruppenintelligenz zusammen,
ja,
also diese Komplexität transparent zu machen, ja, zur Verfügung zu stellen für Gruppen und für Unternehmen und größere Systeme. Er war der Erste, der 2.000-3.000 Menschen am Computer hatten gleichzeitig sitzen, damit diese Gruppenintelligenz gesammelt wird. Diese Supraintelligenz war, glaube ich, ein Begriff von ihm. Ich liebe das. Ich meine, wir machen das in jeder Gruppe, in jeder Ausbildung. Wir haben es begriffen. wie lebendig es ist und wie schön es ist, mitzunehmen, die Lebendigkeit, die Intelligenz. Lass uns das alles nutzen. Wenn du über Innovation sprichst, dann brauchst du diesen offenen Zugang zu allen, die da sitzen. Und alle müssen vertrauen können, die können sich einlassen in sich, ihre, was in ihr ist, auch rausbringen und darüber sprechen, ohne abgewertet zu werden, ohne beschämt zu werden. Also, dass die als wertvolle Teil von diesem komplexen System betrachtet werden. Natürlich ist das viel einfacher für uns in einer Gruppe, ne? Aber ich meine, die politischen Systeme, das wäre, die reden darüber, die Politik ist zu weit entfernt von den Menschen. Die Menschen müssen gehört werden, die fühlen sich nicht gehört. Aber da eine Politik zu machen, wo die Menschen wirklich gehört werden, das ist komplex. Es braucht eine ganz lebendige, sich entfaltende Methode. Es ist fast nicht mehr getan mit, wir machen hier die Vorwahl, wie heißt es, Debatte, wie heißt es, was machen die jetzt bis zum Februar?
Wahlkampf.
Das ist sozusagen auf Wahlkampf und dann an einem Tag eine Wahl, dass wir uns darauf noch verlassen. Ich ahne, dass es jetzt ein bisschen nicht mehr wirklich nützlich ist. Das ist noch nicht die Leute mitnehmen. Sicherlich ist es komplex, als ich es eben beschrieben habe. Aber das zu begreifen, dass Peter Kruse wirklich was Neues, Innovatives in die Welt gebracht hat, in die Businesswelt, in die Organisationswelt, die wir auch in unsere Communities und Politik so dringend gebrauchen können. Es ist ja schon da. Wie lange? Er ist ja schon einige Jahre tot.
Also oh ja.
Ich denke, es ist schon 30 Jahre da oder 20 Jahre mindestens.
Also er ist bestimmt jetzt 8 Jahre,
ja, genau, würde ich sagen, genau,
tot. Und das Interessante ist, er bezeichnet, ich glaube, es hat er irgendwo her, aber ich kenne es von ihm, er bezeichnet die Kultur, also Kultur, oder es gibt ein soziales, eine soziale implizite Intelligenz. Und das hat er zum Beispiel gezeigt, indem er eine Studie gemacht hat zum Thema, welches Auto wollen die Leute in Zukunft noch fahren? Das war 2004 oder so, also wirklich schon lange her.
Ja. Yeah.
Und das war alles noch, glaube ich, vor dieser riesigen Diskussion mit Elektroautos und alles. Und interessanterweise hat er diese Studie, wo diese unterbewussten Dinge abgefragt wurden, konnte er sehen, dass es eine soziale, kulturelle Neigung gibt, die zeigt, dass das Auto als Statussymbol nicht mehr relevant wird in der Zukunft. Und das war schon so früh in den Leuten implizit irgendwo im System, dass man das abbilden konnte. Und oh Wunder, 2-3 Jahre später kamen die richtigen Headlines, die man dann gefunden hat. Das heißt, erst dann wurde es explizit.
Genau, ich benenne genau, was explizit würde.
Dass die Leute weniger Autos aufgrund von Status gekauft haben. Und dass dann Newsartikel explizit in die Headlines geschrieben haben, der Verbrenner oder das Autostatussymbol wird weniger. Also eine implizite kulturelle Welle.
Veränderung, ja, Veränderung.
Würde erst 2-3 Jahre später irgendwann benannt werden können, weil sich an der Wirtschaft was verändert hat.
Ja, sich. Ja.
Und das ist bei ihm so spannend, ne? Wie er diese Sachen rausziehen kann.
Ja, ich finde das. Ja. Also er beweist damit, dass es diese Gruppenintelligenz tatsächlich gibt.
Ja,
es
genau.
Gibt noch etwas, ich weiß nicht, ob er das war. Irgendjemand hat um diese 2000 herum, es war übrigens genau die Zeit, wo ich mit ihm telefoniert habe, genau das muss 2001, 2 gewesen sein. Es ist genau diese Zeit, irgendjemand eine Studie gemacht, die haben festgestellt, es war so ein rapider Zuwachs von Online-Zeit, Computer. Es würde eine immer größere zentrale Rolle in Leutes Leben. Dadurch, das Leben würde auch immer komplexer, weil die Bindung, ne, diese World Wide Web stand immer mehr Leute zur Verfügung und. Und die Sorge darum, dass es alles komplexer, schneller, materieller, online, genau zu der Zeitpunkt fing es an, Apps mit Achtsamkeit und Meditation, und viel mehr Menschen fingen an, sich für Spiritualität zu interessieren. Die haben also festgestellt, dass zeitgleich dieses, wie nennt man das, also die globale Bewusstsein wuchs, und es wurde schon komplexer und auch materieller und. Und gleichzeitig wuchs diese Interesse an Spiritualität, tiefere Themen, Worte wie Energie und Transformation wurden interessanter, und viel, viel, viel mehr junge Leute fingen an, sich dafür zu interessieren und tatsächlich irgendeine Praxis in ihr Leben zu bringen. Und das fand ich so faszinierend, dass das so gleichzeitig sich fast gegenseitig bedingt hat.
Ja. Ich würde langsam gerne zu überleiten in die Richtung Mark Zuckerberg. Und davor aber auch noch mal beginnen mit, was mich stört.
Ja. Ich würde sehr gerne von dir hören, möglichst spezifisch, du hast zugehört?
Ja, warte. Ich will vorher noch eine Sache sagen. Also bevor wir wirklich in dieses Video reingehen, weil das für mich auch ein bisschen die Überleitung ist in das Thema. Weil wir kommen jetzt zu Worten wie Cancel Culture, Meinungsfreiheit, was gibt's da noch in dieser Welt? Die wollen uns irgendwie den Mund verbieten, man darf gar nichts mehr sagen. Es gibt alle diese Beschuldigungen, dass jemand, dass etwas, eine undefinierbare Einheit will mich canceln. Und was ich interessant finde, ist, also das ist ja meistens eher aus der rechten Ecke, diese Wortgebrauche. Und die linke Ecke, würde ich nicht sagen, nutzt die Worte canceln wirklich im Sinne von, wir werden gecancelt. Aber die machen genau das Gleiche, nur andere Dinge. Also die wollen beide wollen was verbieten.
Ja.
Aber andere Dinge. Die Linken wollen canceln die Inhalte, die die Rechten sagen.
Ja.
Also etwas, das gesagt wurde, ist falsch, darf man so nicht sagen, du musst zur Rechenschaft gezogen werden. Die Rechten wollen auch canceln, aber die wollen nicht den Inhalt canceln, sondern die wollen canceln die Reaktion, die emotionale Reaktion. Du als Linker darfst nicht auf meinen Inhalt emotional reagieren, du darfst dich nicht echauffieren, ich habe das Recht zu sagen, was ich will, ohne Konsequenzen, ist mir scheißegal, wie du reagierst, und höre auf, so zu reagieren. Also es ist auch canceln, nur nicht der Inhalt, sondern die Reaktion. Und es ist, für mich ist es genau das Gleiche. Beide wollen verbieten, dass jemand etwas sagt.
Ja.
Also für mich ist es wirklich, und jetzt kommen wir zu unserem mittlerweile sehr viel zitierten Podcast 147, Opfer, Täter, Retter, Drama-Dreieck.
Ja.
Alle sind Opfer.
Ja.
Das haben alle gemeinsam. Alle sind Opfer. Die Rechten sind Opfer der Cancel Culture. Die Linken sind Opfer einer rassistischen, faschistischen Welle, die auf uns zuschwappt. Mhm. Alle sind Opfer.
Und auch Verfolger.
Und werden dann Verfolger. Also erst sind wir Opfer und werden dann Verfolger.
Ja. Und die haben eine Rhetorik oft mit drin, die ein bisschen wie ein Helfer klingt. Wir müssen dafür kämpfen, weil sonst wäre das zum Nachteil von. Also das ist auch so eine gewisse Helfer-Rhetorik, die auch immer auftaucht, höre ich. Mhm, ne?
Ja, und das ist für mich die Überleitung, weil das Video von Mark Zuckerberg genau diese Rhetorik bedient. Aha. Die Opferrhetorik, die Täter, die Verfolgerrhetorik, ein bisschen auch Helfer, so wir müssen schützen, wen auch immer, also vermeintlich ihn selbst und sein Geld. Aber
und seine Beziehung zu Donald Trump, vermute ich, spielt eine kleine Rolle. So
eine klitzekleine Rolle.
Klitzekleine Rolle.
Ja, und auf jeden Fall ich versuche mal grob aus dem Kopf noch mal zusammenzufassen, was er so gesagt hat, weil sicherlich wird das nicht jeder gehört haben. Es gab verschiedene Punkte, die er da genannt hat. Erstmal grundsätzlich war das Ding, dass er gesagt hat, Meta, also Facebook, Instagram, WhatsApp und so weiter, werden in Zukunft etwas ändern, was die Meinungsfreiheit und Zensurregelungen, das sind seine Worte, ja, was das angeht. Und die Änderungen werden sein, dass es keinen Faktencheck mehr gibt, zumindest kein Team mehr von Facebook selbst, die Fakten checken. Es wird sich nur noch auf wirklich illegale Sachen lenken, die illegal sind, die werden sie noch vom Netz nehmen, aber eben nicht mehr irgendetwas prüfen, ob es wahr ist oder nicht. Und weil er sagte, dass sie unterdrückt wurden, gepressured, was ist das deutsche Wort, Druck aufgebaut wurde,
gezwungen,
dass eben es wurde nur noch ideologisch und hatte nichts mehr mit Fakten zu tun, sondern nur noch mit einer ideologischen, politischen Begründung, dass etwas vom Netz genommen werden sollte. Und soweit würde ich sagen, also, dass der Faktencheck jetzt weg ist, finde ich persönlich schwierig, aber dass es ideologischen Druck gab, würde ich sagen, glaube ich sofort. Das kann
ja, und das ist auch schwierig.
Durchaus sein. Finde ich auch nicht gut. Ich zweifle sehr daran, dass diese, was er jetzt als wir können endlich wieder frei reden und Amerika ist die einzigen, die wirklich schon immer Meinungsfreiheit vertreten haben wie kein anderes Land dieser Welt. Ich zweifle daran, dass da nicht irgendwas Ideologisches und Politisches drin ist. Also es klingt so, als wäre er jetzt politisch und ideologisch frei. Jetzt ist er wieder objektiv.
Das gibt es wahrscheinlich nicht, ne?
Sehr zweifelhaft. Genau, das war das eine. Das andere war, dass er seinen Sitz von Kalifornien nach Texas legt. Also zumindest für die Leute, die in diesen Teams der Überprüfung von illegalen Inhalten, weil in Texas wären sie nicht so, wären jetzt platt gesagt, in Kalifornien sind die alle Demokraten und in Texas sind die halt Republikaner, also sind wir weniger von Leuten, die da irgendwie die Fakten nur noch so checken, als wären dass es ideologisch ist. Ne? So, also die wollen einfach, dass das Team, das das macht, keine Demokraten sind, sondern Republikaner. Das hat er so nicht gesagt, aber er wäre dort freier.
Es scheint der Effekt zu sein.
Objektiv, ich glaube, so hat es irgendwie aufgedrückt, da können sie objektiver diese Sachen überprüfen. Das ist das Zweite, eine weitere Sache, die er gesagt hat. Was er auch gesagt hat, ist, dass die Faktenchecks jetzt ersetzt werden durch Community-Based Checking. Also irgendwie ergibt diese Verantwortung einfach in die Welt, in die User, dass die, ich würde sagen, sowas wie, wenn genug Leute etwas als falsch dargestellt haben, dann würde es legitim sein, dass es wahrscheinlich auch falsch ist, irgendwie so. Sehr schwammig. Auf jeden Fall sollen jetzt die User selber, vielleicht so ein bisschen wie bei Wikipedia, ich weiß es nicht, also so selbst überprüfen, ob es stimmt oder nicht. Wobei ich Wikipedia da wesentlich vertrauenswürdiger finde. Und dann hat er noch gesagt, genau, also dass die USA kämpft natürlich für Meinungsfreiheit ist das Land der Demokratie und so weiter. Und dafür will er sich jetzt wieder einsetzen, zusammen mit der Regierung von Donald Trump. Er findet das so ungefähr super, was die machen, und will kämpfen gegen Foreign Interference, Einfluss von äußeren Diktaturen oder Zensuren. Mhm. In Europa gäbe es eine wäre Ideologie institutionalisiert. Mhm. Der gesamte europäische Kontinent ist, wo Ideologie institutionalisiert ist. Mhm. Und hat das so in einen Eintopf geworfen, so mit China, und China wäre ja auch nix. Da sind wir sogar komplett gesperrt, da darf man uns gar nicht kriegen und dagegen müssen wir kämpfen und er arbeitet sehr eng mit Donald Trump zusammen, dass das nicht, dass das USA wieder das Land der Freiheit, der freien Meinungsäußeren wird. Genau, also ich glaube, das waren so die wichtigsten Punkte. Und dieses Statement habe ich mir eben angeguckt.
Mhm.
Wahrscheinlich wäre es schneller gewesen, wenn die Leute es einfach selber angeguckt hätten, aber okay.
Ja, ich muss leider zugeben, ich habe es nicht gehört. Ich muss mir das, also ich habe ein bisschen reingehört, aber ich habe es nicht wirklich gründlich gehört. Was ich auf jeden Fall höre, ist eine hohe Anpassung von Zuckerberg. Also er scheint wirklich sich Sorgen zu machen, um sein eigenes zu überleben. So ein bisschen Tribal Consciousness. Und ich glaube, ich muss jetzt in den Clan von Donald Trump sein, um sicher zu sein. So klingt es für mich. Ich kenne ihn nicht und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist das erste Vermutung, die ich habe, dass es eine Angst in ihm könnte eine Rolle spielen, diesen Entscheidung getroffen zu haben, diesen Video produziert zu haben.
Also was ich weiß, ist, dass er sich mit Trump in Mar-a-Lago getroffen hat und dass wohl laut Presse Trump ihn sehr stark unter Druck gesetzt hat, da was zu verändern. Und ich vielleicht war sogar Elon Musk mit dabei oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es dann ein Statement von eine Frage an Trump nach diesem Statement von ihm, also von Zuckerberg, gab es eine Frage an Trump auf einer Pressekonferenz, ob Trump glaube, dass diese Veränderung von Zuckerberg damit zu tun hat, dass die Bedrohungen, die Trump ausgesprochen hat, dass diese Wirkung zeigen. Und er meinte einfach nur, ja, wahrscheinlich.
Mhm.
Also, er wurde schon durchaus, glaube ich, dahingehend ein bisschen, ich will es jetzt einfach mal sagen, freundlich hingewiesen, dass er das tun soll.
Und wir haben jetzt Musk und Zuckerberg. Was ist mit Google?
Google ist hat kein soziales Netzwerk.
Was denn?
Google hat kein soziales Netzwerk, das ist ja YouTube nur.
Ja.
Und YouTube wird in dem Sinne nicht als soziales Netzwerk gehandelt wie Facebook und Instagram. YouTube, da gibt's in Anführungsstrichen nur die Kommentarfunktion, aber da gibt's eben eigentlich nur zum Posten nur Videos. Und die bis jetzt gab's da noch weiß ich noch von keinem Statement.
Mhm. Okay, und mich.
Videos ist auch, finde ich, inhaltlich immer was anderes und fast immer differenzierter, würde ich sagen, außer vielleicht so ein paar Randgruppen. Fast immer differenzierter, weil du, wenn du sprichst und dich artikulierst, anders verargumentierst, als wenn du mal schnell einen Twitter-Tweet oder ein X, wie das jetzt tollerweise heißt, schnell irgendwas raushaust oder bei Facebook irgendwas schreibst. Das ist was anderes, das geschriebene Wort, das Reaktivität viel stärker in die Welt bringen kann als Video. Ja. Deswegen über YouTube, glaube ich, würde ich mir jetzt nicht so viel Gedanken machen.
Ja. Also was mich beeindruckt hat, ich habe tatsächlich ein bisschen reingeschaut bei Musk und die gute AfD. Und die haben sich ja da ein Video produziert. Weiter, ja. Und was mich schon beeindruckt hat, ist, ich bin jemand, der hört hin auf Kopf, Herz, Bauch, also Information, was passiert da in Beziehung und was sind die To-Dos, wonach verlangen die oder was vertreten die? Und mich hat beeindruckt, wie wenig Information da war. Also das hat mich bis zum Frustration. Und wir beiden, wir haben, also mein Mann nicht, wir haben es geguckt und wir beide sagten, also man hat das Gefühl, sag doch was dazu, also gib ein bisschen Information zu das, was du eben gesagt hast. Es war extrem wenig Information, um ein bisschen verständlicher zu machen, was die Meinung ist dahinter. Was die
ja, so Floskeln, ne?
In Beziehung hat man erlebt, dass es eine sehr, wieder diese angepasste Beziehung war. Also die eine Seite war sehr viel angepasster und
Oh, man hat genau erlebt, wie die Machtbalance in diesem Gespräch
ist. Genau, ganz genau. Und wir würden sagen, das ist Musk ist im Kopfzentrum und die Alice Weidel ist im Herzzentrum, so mittendrin. Und also man hat im Grunde so viele Entwicklungsfelder erlebt in diesem Dialog mit den beiden. Und ehrlich gesagt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir Angst ausgelöst hat, aber es hat für mich eine große Fragezeichen ausgelöst. Puh, wo könnte das hingehen? Wo könnte das hingehen? Und nicht alle, die hinhören, haben dieses akribische Hinhören und Denken, die wir zum Beispiel haben aufgrund von unserer Arbeit, täglicher Arbeit. Viele Menschen werden da was Tolles gehört haben, weil es ist schon toll, wenn er über Mars spricht und wie er die Menschen dadurch hinüber retten kann, falls die Welt wirklich aufhört, Klimawandel oder Atom oder was auch immer.
Ja, aber ich finde, also der Teil fand ich war völlig irrelevant. Also, dass sie diese Fragen gestellt hat, fand ich, das ist, das.
Ja, gut, aber da reagieren wir unterschiedlich. Ich fand es interessant. Ich fand
da, also, danke. Da muss man, für mich war es irrelevant, weil diese Sachen bespricht Musk so oft in so vielen Podcasts. Also das ist so, du hast richtig gemerkt, okay, jetzt fängt er einfach an zu monologisieren, was er schon 100.000 Mal gesagt hat in vielen Interviews. Und
ich kenne ihn offensichtlich nicht so gut wie du. Also ich folge ihm in keiner Art und Weise. Das ist rein Zufall, dass ich hier.
Ja, das ist durchaus vollkommen normal. Also das darüber redet er ständig.
Aber dennoch können wir schon erkennen, dass das würde für manche Menschen, und ich denke auch schon eine ganze Menge Menschen, es könnte etwas Interessantes sein. Es könnte sein, dass es Interesse weckt. Also jedenfalls
bei mir hat es
Interesse geweckt.
Ich finde, es ist einfach ein anderes Thema. Also für mich wäre das ein wir treffen uns nochmal und reden, ist wie ein neuer Podcast, ne? So wie eine neue Episode. Also wir, als würden wir jetzt plötzlich anfangen, über den Mars zu sprechen. Es hat, finde ich, keine Relevanz für dieses Thema, das wir gerade haben. So war's mein Gefühl.
Das ist interessant, weil wo kommt Angst her? Für mich ist Angst, also der Umgang damit hat immer etwas mit Information zu tun. Deswegen habe ich Information erwähnt. Weil du brauchst Information, um mit Angst gut umgehen zu können. Also du brauchst Information. Wenn du zu wenig Information hast, kannst du relativ schlecht mit Angst umgehen. Je mehr Information du hast, sprich dann mehr Verständnis. Das ist, wo die Information das Herz erreicht. Und dann fängt an, ach so, deswegen. Also wenn wir in diesen Bereich kommen, dann kann Neugierde und Offenheit entstehen. Es kann. Muss nicht, aber es kann. Deswegen habe ich das angesprochen. Das ist halt mein Weg, meine Erfahrung auch. Und was wir auch im Coaching, denke ich, nutzen.
Ich hab eine These, also übrigens nur dazu, also Musk und Weidel, da habe ich keine Angst im Körper gehabt. Nur das, ne, ich will ganz klar differenzieren, das war nur dieses Zuckerberg-Ding, da kommen wir gleich drauf. Ich stelle mal eine These in den Raum, das meine persönliche ist, keine Ahnung, wo die steht und welches Lager ich jetzt bediene. Ist mir auch vollkommen wurscht, ob ich jetzt mich irgendwo einselektiere und es nicht mal weiß. Mein Gefühl ist, dass Musk das gemacht hat mit Alice Weidel und seine Themen ja auch in Europa, so wie ich es verstehe, durchaus mit europäischen anderen Spitzenpolitikern in bestimmten, sagen wir schon ganz klar bestimmten Parteien Interesse hat. Und das Gefühl hatte ich bei Alice Weidel auch total, so wie er gesagt hat, ihr müsst unbedingt für AfD stimmen, das ist die einzigen, die Deutschland lösen, Deutschland helfen können. Die einzigen, sonst könnt ihr niemand anders wählen. Das fand ich sehr stark. Auf jeden Fall, mein Gefühl ist, dass er will, wenn die Welt rechter wird, was offensichtlich passiert, dass USA ihren Einfluss wieder hat. Good friends around the world, also gute Freunde um die Welt, dass wir alle eine ähnliche Grundhaltung haben und dass ihr aber schön, liebe Leute, ihr findet die USA schon, wir können euch schon helfen, ne? Wir sind schon die Führung in dieser Welt, oder? Ja. Also bitte bleibt bei uns und folgt unseren Anweisungen und seid ganz nett zu uns, sonst finden wir uns euch vielleicht doch nicht mehr so gut. Also mein Gefühl war, das, was China gerade schafft, nämlich den Einfluss der Amerika auch wirtschaftlich komplett nach unten zu bringen, und das, was Trump seit 2016 durchaus geschafft hat, das Ansehen der Amerikaner durchaus in den Keller zu bringen. Ich glaube, das versucht Musk durch dieses Mingling, durch dieses Miteinander Freunde werden, auf einer politischen Ebene wiederherzustellen. Das ist mein
wieder
Gefühl.
Aufzuheben, die Abwertung.
Und das ist einfach mein Gefühl. Ich bin, wie gesagt, kein Experte. Ja, meine Meinung. Ja.
Es ist eine gute These, ist eine gute These, ne? Wir werden sehen.
Ja, und dann lass uns jetzt mal reingehen in dieses Angstgefühl. Ich versuche zu beschreiben erstmal, okay, wie gehe ich daran? Erstmal, was hat das in mir ausgelöst? Also ich habe gemerkt, dass sich, je mehr Zuckerberg geredet hat, desto unruhiger wurde ich. So eine Unruhe gespürt. Und ich glaube, der Moment der Angst kam, als er über Europa gesprochen hat. Als er darüber gesprochen hat, wie toll und meinungsfrei Amerika sei. Das Land der Freiheit und ne, diese Floskeln, die man schon seit Jahrzehnten, dass er nicht gesagt hat, the best country in the world, hat eigentlich noch gefehlt. Dann diese Veränderung zu Trump im Sinne von, wir arbeiten jetzt eng mit Trump zusammen, und Biden hat uns, also der hat Biden nicht erwähnt, aber das weiß man natürlich aus dem Kontext und auch aus dem Joe Rogan Podcast. Wir wurden quasi institutionalisiert, ideologisch zensiert. Und dieser Punkt so, kam irgendwas in mir. Und dann ganz spezifisch Europa. Es klang so wie, wir Amerikaner müssen für die Meinungsfreiheit in der Welt kämpfen. Gegen China, gegen Europa, dass wir mit China in einem Satz erwähnt wurden, da hat irgendwas in mir resoniert. Und gegen Europa, also die europäische Welt, die Europäer sind komplett ideologisch institutionalisiert. So, ich glaube, das hat auch was in mir ausgelöst. Der Rest war gar nicht so, ob wir jetzt nach Texas gehen oder, ich glaube, der erste Punkt war, Faktencheck wird aufgehoben, da war ein kleiner Schockmoment. Und dann war ich sehr wach, sagen wir es mal so, sehr wach. Und dann kam dieses Europa-Ding und das hat dann irgendwas nochmal vertieft. So, das ist, glaube ich, was in mir passiert ist. Und da stehe ich jetzt an dieser Stelle, wenn ich das so analysiere, was in mir passiert ist.
Und meine Frage ist natürlich, und wovor hast du Angst? Du hast jetzt ein paar Tage Zeit gehabt, darüber nachzudenken, ein bisschen zu reflektieren, wahrscheinlich Körperpraxis zu machen.
Wovor? Ich habe es versucht, nicht zu tun, damit es frisch bleibt in mir, dass es immer noch da ist. Ich merke natürlich, es hat natürlich abgenommen. Also das Angstgefühl ist nicht mehr stark. Aber
wie antwortet dein Körper, wenn ich frage, wovor hast du Angst?
Was kommt? Es kommt. Vertrauen. Das Wort, also Misstrauen, Vertrauen gegenüber. Diesen Milliardären im Sinne von, was ist tatsächlich eigentlich die wirkliche Intention dieses Wechsels? Weil ich glaube keinem Milliardär, dass er irgendeinen tatsächlichen menschlichen, also auf einer individuellen menschlichen Ebene wirklich den kleinen Leuten was Gutes tun will. Ich habe es noch nie erlebt, dass es wirklich die Intention ist, sondern das ist das vorgeschobene Argument für mehr Macht, mehr Geld. Das Misstrauen wurde mir bei Zuckerberg. Ich fand ihn, ich war noch nie ein Fan von ihm. Noch nie. Ich fand ihn schon immer katastrophal. Auch wie er die Welt verändert hat. Ich finde dieses Algorithmus Facebook, Instagram vernichtend schlimm. Also das, da habe ich wirklich keine guten Worte für. Und diese Veränderung von einer Sekunde natürlich gefühlt, ne, weil dieses Statement vorher, es gab keine vorherige Positionierung, außer die, die vorher schon immer war. Also Misstrauen, auf jeden Fall. Und Angst, ich merke, das ist dieses Europathema. Angst, dass Europa Identifikation, dass ich identifiziere mich mit Europa. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Europa. Ich mag unsere Kultur. Ich mag eigentlich auch, wie wir miteinander umgehen. Die Herzlichkeit der Länder finde ich immer sehr wohlwollend, auch wenn man im Urlaub ist. Und ich identifiziere mich eigentlich auch mit dem, was Europa für die Verbraucher, also diese Verbraucherschutz, dieses DSGVO, dieses unsere Daten, ne? Wir wollen nicht einfach, dass jeder mit den Daten machen kann, was er will. Ich erlebe es als fürsorglich und als richtig, dass man darauf achtet, dass ne, in Amerika ist, gib ihm und deine Daten, ich besitze dich so ungefähr, egal was du machst. Ich kann mit dir machen, was du willst. Ich kann verkaufen, wie ich will. Und dieser Schutz, diese Fürsorglichkeit von Europa für die Verbraucher, für die Menschen, finde ich gut. Und ich merke, dass ich da das ein Gefühl von Angst, ich wieso ich werde attackiert in meiner guten, die gute Intention von Europa wird attackiert.
Ich glaube, ich höre das in deine, ich sag mal, den Tribal Consciousness. Dein Tribal Consciousness ist natürlich sehr europäisch.
Ja.
Und ich glaube, du beschreibst gerade, dass da etwas durchpiekst, was dir Angst macht.
Ja, wahrscheinlich. Kann sein, ja.
Weil dein Überleben hängt davon ab, dass du in deinem Tribe, erstens, dass dein Tribe überlebt und dass du gut in dein Tribe bist. Und du kennst um die Macht, Algorithmen haben nun mal leider eine Funktion, die auch missbraucht werden kann. Es kommt leider einfach auf die Intention dahinter.
Nicht zu knapp, ja.
Das ist sehr, sehr klar geworden. Und wir wissen, dass Wahlen seit 2016, Brexit, alle sehr stark beeinflusst wurden durch Algorithmen und nicht unbedingt eine wirkliche Wahl der Menschen entspricht oder widerspiegelt. Also insofern diese Verrückung von Macht, die Möglichkeit für die Verrückung von Machtverhältnisse innerhalb den eigenen Tribe, wird da auf jeden Fall der Knopf gedrückt.
Und jetzt kann ich präzisieren, was ich so gut finde an Europa ist, China macht es, also China, wie soll man sagen, Amerika macht es, also dieses, ne, dieses Algorithmus und dieses, die Menschen ins Internet magnetisch ziehen und dort binden wollen. Und die Chinesen machen es auf einer diktatorischen, kommunistischen Art. Wir zeigen es einfach unseren Leuten nicht. Das ist wirklich Zensur. Und die Europäer, ist mein Gefühl, ist aktuell das einzig regulatorische Organ dieser Welt, sich irgendwie doch für Privatsphäre und Datenschutz und Menschen einzusetzen.
Und leben.
Das ist
Leben.
jetzt habe ich es präzise. Und
Ja.
ja, und da Tribal Consciousness an dieser Stelle, glaube ich, fühle ich mich in der Identifikation irgendwie attackiert damit, dass es eigentlich, finde ich, was Gutes hat. So.
Ja.
Stimmt.
Und ich kann das so nachvollziehen, weil also meine erste Angst habe ich gespürt, wenn es um Social Media geht, als ich begriff, die Beeinflussung von diesen Algorithmen bei Brexit. Da kam es, glaube ich, auch zuerst auf, wer war das? Das war Oxford und no, Cambridge. Cambridge Analytics, glaube ich, hießen die.
Cambridge. Ja, aber das war auch schon bei Trump dann. Also das ist
Trump
schon
und
bei,
Clinton auch,
ja,
genau. Also
genau.
das war die Phase, es war ja dieselbe, 2016. Und da habe ich angefangen zu begreifen, was für eine Macht und Wirkung Algorithmen haben können. Und da habe ich schon begriffen, wow. Also das Gute in Menschen, wenn das diese Algorithmen benutzt für das Gute für Menschen, kann es ein großes Potenzial haben. Aber die Tatsache, dass es so missbraucht werden kann und dass es damals nationale Ergebnisse, also für mich war Brexit katastrophal und wie viel es Trumps Wahl damals beeinflusst hat, das wissen wir nicht wirklich, aber es ist, gilt wohl als sicher, dass es sehr stark beeinflusst würde. Das finde ich erschreckend. Das ist erschreckend. Und erschreckend finde ich auch, wenn die Systeme nicht mehr darauf reagieren. Wir brauchen Bildung, wir müssen unsere Kinder bilden, damit umzugehen, weil wir brauchen schon die Möglichkeit, eine geerdete Präsenz vor uns zu bewahren, auch wenn wir entweder in einen Shitstorm involviert sind, das kann ja passieren, oder aber wenn wir in eine weltliche Situation sind, wo alles um uns herum schwirrt, so wie jetzt, so erlebe ich das jetzt gerade, dass wir sehr gut für uns innerlich sorgen, sehr gut geerdet, sehr gut in diese Verbindung gehen, Akzeptanz und Wohlwollen. Chaos ist der Norm. Lass uns mit unserer eigenen inneren Chaos umgehen und möglichst viel transzendieren und Transformation der Energie und immer wieder in diese innere Verbindung gehen, um gut für uns zu sorgen. Weil am Ende sind wir ein sehr kleines Glied in dieses riesige, sich entfaltende Feld, was jetzt gerade in die Welt passiert. Es verändert sich, also für mich gefühlt manchmal alles. Und ich bleibe bei meiner Erkenntnis. Wir können nur uns selber verändern. Wir können nur mit uns selber arbeiten. Und je besser wir stabil bleiben, innerlich stabil bleiben, gut geerdet, guten Kontakt mit uns, mit unserer Wahrhaftigkeit und auch weise Entscheidungen treffen, wie wir auf diese äußeren Einflüsse reagieren, tun wir etwas daraus, was unter Umständen die Gefahr von einem Shitstorm auslöst. Im persönlichen Bereich kann man damit vielleicht umgehen. Wenn ich ein Politiker bin, dann ist meine Wahl wesentlich eingeschränkter, weil ich muss ja
Ich
auch die
glaube,
Partei vertreten, die Polizei, Ideologie und Intention vertreten.
was ich da merke, ist an dieser Stelle, ist, dass ich glaube, dass es aber auch wichtig ist, dass Politiker die Themen, ich habe das Gefühl, dass die Parteien die Themen, die sie besonders wichtig finden, immer vor sich hertragen. Das ist ein bisschen wie beim Enneagramm-Stil, ne? Darüber, wo ich nachdenke, was mir wichtig ist, das ist wichtig. Und alles andere ist nicht so wichtig. Also einfach wie so funktioniert Wahrnehmung. Das Thema, das ich besonders wichtig finde, sehe ich überall in dieser Welt. Und alles andere ist, ja, kann man drüber reden, aber ist nicht so wichtig. Und was ich erlebe, ist, jede Partei trägt eben diese bestimmten Themen vor sich her und vermeidet, ignoriert, weiß ich nicht, nur auf Nachfrage wird über ein anderes Thema gesprochen. Und zum Beispiel Einwanderungspolitik, Ausländer. Man bekommt das Gefühl, eigentlich spricht die AfD darüber, vielleicht ein bisschen die CDU. So, ich bin nicht so tief drin, dass ich das weiß. Und die anderen Parteien, ich glaube, BSW spricht da noch viel drüber, aber die anderen Parteien sprechen da nicht viel drüber, außer sie werden gefragt. Und das ist, finde ich, falsch. Also aus der Angst davor, irgendjemandem, irgendeiner Gesinnung plötzlich zugeordnet werden
Ja.
zu können, spreche ich lieber nicht darüber, damit ich bloß nicht plötzlich den Verdacht habe, ich könnte rechts sein, ich könnte links sein. Und das finde ich auch schwierig.
Absolut, absolut. Und ich meine, es lief sofort. Also egal, wie du dazu stehst, und man darf unterschiedliche Meinungen haben. aber es ist eine Wahrheit, dass wir menschlich handeln wollen, als einigermaßen gut aufgestellten Staat, wobei man heute ein bisschen anders über Deutschland denkt, wo wir haben einen Ukraine-Krieg, wo wir sehr viel Geld investieren. Wir haben ganz andere soziale Verantwortlichkeiten inzwischen, als wir 2016 hatten. Also eben die Welt entfaltet sich, die Situation hat sich maßgeblich verändert. Und damals fand ich es ehrlich gesagt schon unheimlich schön, dass Angie Merkel, also unsere Politikerin, sich so geoutet hat, ich folge mein Herz. Aber natürlich ist auch etwas drin, was auch stimmt, was die anderen sagen. Das kann man aber nicht machen mit einem ganzen Staat ohne Regularien. Und die Regularien waren halt noch nicht da. Es wurde schnell spontan gehandelt. Also ich kann diese Kritikpunkte verstehen, auf beide Seiten.
Ja, ja.
Aber ich würde niemals unmenschlich über Menschen reden wollen oder man muss nur eine gewisse Achtsamkeit. Sogar Eckhart Tolle hat damals gesagt, es ist gut, dass Europa die Flüchtlinge aufnimmt, aber die können nicht alle aufnehmen. Meine, damals waren 60 Millionen unterwegs. Heute wissen wir, sind es schon 180 Millionen. Also wir müssen das Problem, wir brauchen andere Lösungen. Also Peter Kraus, er würde sagen, 2000 Leute oder in jedem Staat, bringt eure Superintelligenz zusammen. Wir brauchen andere Lösungen. Und natürlich stimmt es, dass wir nicht alle in unsere Sozialsysteme aufnehmen können und finanzieren können, weil das wird soziale Unruhe zu Hause auslösen. Das ist einfach eine logische Konsequenz. Und wenn Menschen ganz idealistisch sagen, ja, aber Deutschland ist ein reiches Land, das schaffen wir schon. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele ältere Leute, die leben müssen von 500 Euro im Monat oder 600 Euro im Monat. Also wir schaffen es schon. Man muss einen Hauch von Realität und auch Empathie haben für die Menschen, die es jetzt schon sehr, sehr schwierig finden, überleben und schaffen in Deutschland. Unsere Level von Armut geht hoch. Kinderarmut geht hoch jedes Jahr. Also, und das ist jetzt Faktencheck. Ich weiß nicht, ob das bestehen würde. Ich kann nur sagen, das ist mein Eindruck bis jetzt von den Zahlen und Statistiken, die ich gehört und gelesen habe.
Wie gesagt, ich bin da nicht genug drin. Ich kann dazu nicht sagen. Ich will auch nicht so viel dazu sagen, außer, dass ich, was ich auf jeden Fall erlebe, und das ist eher aus Erfahrung als wirklich aus Fakten, ist, dass dieses Argument mit dem Sozialsystem, ich kann das nachvollziehen, wahrscheinlich ist da auch irgendwo eine Wahrheit drin, weil ich kenne mich nicht genug aus. Gleichzeitig habe ich oft das Gefühl, dass die Sachen so ausgespielt werden, also gegeneinander ausgespielt
natürlich,
werden.
Natürlich.
Also das Gefühl ist, also jetzt zum Beispiel, unsere Bildung ist schlecht, das ist jetzt zum Beispiel eine Kausalkette, die ich jetzt einfach aufmache, unsere Bildung ist schlecht, weil wir Ausländer aufnehmen.
Ja.
Und diese Kausalketten, ja, die sind halt völliger Schwachsinn.
Ja.
Weil wenn wir weniger Ausländer hier drin hätten, würde sich am Bildungssystem gar nichts ändern und es wäre auch nicht mehr Geld fürs Bildungssystem freigemacht worden. Also das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, nee, das kaufe ich nicht ab. Gleichzeitig sage ich deswegen nicht, dass es kein Thema ist, worüber man sprechen soll. Ich sage genau das Gegenteil. Ich sage, alle Parteien müssen darüber sprechen.
Ja, genau. Und was du eben gesagt, ich mache jetzt mal dieses Reaktion darauf. Und es stimmt, dass wenn eine gute, engagierte Lehrerin eine Klasse hat mit 2, 3 Kindern, die Sprache nicht sprechen, haben die schon eine Aufgabe, aber es ist machbar.
Ja.
Wenn dieselbe Lehrerin 5 Jahre später 25 verschiedene Sprachen in eine erste Klasse hat, dann ist die Aufgabe nicht mehr beherrschbar. Sie kann nur versuchen, die Situation zu managen und die Kinder durch das Jahr zu bekommen. Aber sie hat nicht wirklich viel Raum und Ressourcen, um die etwas beizubringen. Und sie muss selber als Lehrerin sich weiterentwickeln, enorm erfinderisch werden. Wenn sie die Liebe zu Kindern hat, irgendwas wird rüberkommen. Da bin ich ganz sicher. Es gibt tolle Lehrer. Aber es gibt natürlich welche, die nicht ganz so engagiert sind und die einfach die innere Immigration antreten und halten, was auch immer die tun. Aber also Kinder erreichen, da braucht man schon die Sprache.
Aber jetzt kommt der Punkt, wo ich aus einer komplizierten, jetzt, das ist aktuell ist es kompliziert, weil es eine ganz klare, vorhersagbare Kausalkette ist. Mehr Ausländer im Unterricht ist gleich vielleicht mehr verschiedene Sprachen, ist gleich schwieriger für die Pädagogen zu handeln. Kann ich komplett mitgehen? Auf jeden Fall. Und jetzt kommt aber das komplexe System. Dann haben wir Kinder, die mit ein Jahr ein iPad und ein iPhone in die Hand gedrückt bekommen, anfangen irgendwelche superschnellen, superbunten, übertriebenen Fernsehserien zu gucken.
Ja.
Und sich schon mit 4 Jahren irgendwelche Schminkkoffer, Schminktipps, was auch immer, also die so anfangen, Influencer zu werden, Kinderinfluencer.
Ja.
Das ist, und da ist die Komplexität, das ist nämlich ein anderes Thema, womit Pädagogen auch umgehen müssen und in gewissen Weisen vielleicht sogar schwieriger, diese Aufmerksamkeitsspanne, dieses, ich sag jetzt mal, eine gewisse Verwöhntheit der Kinder, weil Regeln und Klarheit eventuell in bestimmten Bereichen fehlt. Und plötzlich haben wir noch ein Ding aufgemacht. Es kommt eine riesige Welle an Themen, die auch mit der Bildung zu tun haben.
Komplexität, ja.
Und das ist Komplexität. Und das nur reduzieren auf eine Sache, das halte ich einfach für Schwachsinn.
Ja. Nee.
Es ist alles gleichzeitig.
Ja. Und die Kunst, sich zu unterhalten über verschiedene Themen und verschiedene Nuancen von verschiedenen Themen, das ist, wo es braucht eine Strukturierung. Wir wissen das als Gruppenleiter in der Ausbildung.
Ja.
Du brauchst immer ein ziemlich klare, du musst auch ein bisschen die Prioritäten setzen, welche Themen können, wir können nicht alle. Aus der Komplexität müssen wir erkennen, welche die wichtigsten Themen sind für die meisten Menschen. Und wir brauchen eine gewisse Struktur, um innerhalb bestimmter Strukturen das Thema wirklich gründlicher zu nehmen, dann das andere und das langsam entfalten. Und auch die Informationen abholen, die anderen einladen, ihre eigene Intelligenz, ihre eigene Weisheit, ihre eigene 3 Zentren, also mitbringen, was durch die durchfließen will. Das ist eben diese Kunst. Und da brauchen wir sehr viele Leute, die in diese Kunst ausgebildet sind.
Absolut. Und das ist das leider das Schwierige. Und da sind wir nämlich wieder auf einer Ebene, wo wir teilweise versuchen, bundesweite Antworten auf sehr lokale Themen zu haben. Yeah. Also zum Beispiel dieses Argument mit den vielen Sprachen in einer Klasse ist in bestimmten Teilen Deutschlands wahr. Berlin, Neukölln, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Und Osten von Hamburg, ja.
Ja, also, sowas. Also es gibt bestimmte Bereiche, wo das absolut relevant ist.
Ja.
Dann ist die Frage, okay, wie kann man diese vielleicht Schulen unterstützen, deine Antwort eine Lösung zu finden. Aber wenn du irgendwie ins
Tiefste... Darf ich ganz kurz dazu was sagen? Weil ich meine, genau diesen Fall, das ist, wo du bemerkst, dass die Regierung kann das alleine nicht leisten.
Genau, das ist es.
Das ist nicht möglich. Du musst, du brauchst größere Community, dann brauchst du Eltern, ältere Brüder, ältere Schwestern, die mal reinkommen und übersetzen und andere, die Eltern zusammentun und sich unterstützen, die von dieser Sprache, Kind von die. Also du brauchst dann Community-Bildung, die Hilfe von anderen mit reinnehmen, um das System zu bereichern, um die Intelligenz, die gerade fehlt. Also da brauchst du einfach echt kreative Ideen.
Ja, da bin ich bei dir. Und jetzt kommt aber der Punkt, wenn du ins tiefste Bayern gehst, wenn du irgendwo nach Baden-Württemberg gehst oder was auch immer, da ist dann vielleicht eher das Problem mit den iPads und den iPhones und keine Ahnung, die Schminktipps, die 4-Jährige schon haben. Und das ist eine komplett andere Art, wie geht man mit diesen Kindern um?
Ja.
Und auf einer politischen Ebene wird oft eins dieser Bereiche groß gemacht, die anderen werden nicht benannt und dann auf einer bundesweiten Ebene einfach pauschal übergestülpt für alle. Und ich bin zwar kein Fan von diesen, dass jedes Bundesland eine eigene ungefähr Bildungspolitik beziehungsweise Abi und so hat, das halte ich jetzt auch nichts von, aber ein paar Sachen sind einfach lokal unterschiedlich.
Ja, ja. Wir sind ein bisschen weit weg von Angst gekommen. Ich frage mich jetzt, ist ja interessant, aber ich frage mich jetzt, was davon im Podcast bleibt, weil...
Ich würde es einfach alles drin lassen.
Ja?
Ja. Ich würde einfach alles drin lassen. Heute machen wir einfach eine längere Episode.
Haben wir denn die Psychologie der Angst gründlich besprochen.
Was ich bemerkt habe im Verlauf des Gespräches, und ich komme wieder zurück zur Angst, eine Komponente, die ich nämlich noch nicht benannt habe, die aber dazugehört ist, also es war ja dieses Gefühl, dieses Tribal Consciousness, irgendwo habe ich mich attackiert gefühlt in meiner Identifikation
Als Europäer.
als Europäer,
Ja, genau.
im Sinne von wir sind die Bösen, ne, so klingt es. Weil wir zensieren die lieben, netten, total wohlwollenden Amerikaner, die ja nur das Beste für die Welt wollen. Und das merke ich übrigens auch, nur ein kleiner Randnotiz. Ich werde sehr zynisch, wenn ich Angst habe.
Ah
Interessant.
ja.
Ich werde zynisch. Also mein Sarkasmus wird größer. Wie man gerade gemerkt hat an meiner
Genau,
Süffi-Senke.
man hat es bemerkt, ja.
Genau. Aber ein Punkt, den ich noch nicht benannt habe, ist Hilflosigkeit. Das merke ich. Ich glaube, es ist auch ein Hauptgrund, warum ich Politik so vermeide, im Sinne von, dass es mein Leben, meine Artikel, meine YouTube-Algorithmen übernimmt, weil ich diese Fankultur nicht beitreten will. Ich finde das ganz schlimm. Und weil ich das Gefühl habe, was bringt mir diese Information? Außer psychologische, ich nenne es
Stress.
jetzt einfach mal, Betroffenheit,
Ja.
außer Emotionalität und vor allem eben dieses Gefühl von Hilflosigkeit. Ja, okay. Wenn ich mich jetzt reinsteige, wenn ich jetzt nur noch anfangen würde, Klimakatastrophenvideos anzuschauen oder andere Richtung. Ich fange nur noch an, wie schlimm es sind die Ausländer in Deutschland und wie viele Messerattacken, und dann gucke ich mir die Videos von den Messerattacken an. Also ich habe das Gefühl, es macht mich nur komplett kirre und ich verliere den Bezug zu Menschlichkeit und zu meiner eigenen Menschlichkeit auch. Und das ist auch Hilflosigkeit. Ich kann nichts dagegen tun. Und ich will ne, keiner Part also meine Art da, ich weiß, wie ich damit umgehe. Ich versuche eben den Dialog in die Welt zu bringen. Ich versuche in den Seminaren, dass Menschen eigenverantwortlich mit ihren Emotionalität umgehen können. Aber es ist keine politische Engagement, keine politische, ich tue etwas politisch, ich gehe raus und mach Fridays for Future oder so. Ja.
Also, ich finde, es ist gut, dass wir drüber sprechen. Ich finde dieses so ein bisschen Bonding, die wir erleben. Du hast es angesprochen mit Europa. Ich erlebe das. Ich habe schon mit Brexit erlebt.
Ja.
Dieser Schutz vor unserer Teilnahme an Europa. Ich habe einen riesigen Schutzinstinkt für Europa. Und das ist nicht blind. Es ist nicht, dass ich denke, dass alles gut ist in Europa.
Oh
Die
nee.
Tatsache, dass
Nee.
unsere Europäische Parlament immer umzieht von Brüssel nach Straßburg, ich macht mich wahnsinnig, dass sie
Ja,
das nicht
also
hinbekommen.
ich halt auch zum Beispiel ich glaube, du findest Ursula von der Leyen nicht so schlimm. Ich finde sie zum Beispiel
Ja.
schlimm.
Ja, verschiedene Politik, auch die Claudia Roth damals und also verschiedene Politik, die können wir jetzt gut und nicht so gut finden. Aber das ist mein Europa. Ich bin schottisch geboren. Das Glück gehabt, so einen Vater gehabt, wir sind nach London. Ich hab eine weltliche Atmosphäre irgendwie erlebt und diese Freiheit zu reisen und das ist immer interessant und andere sind interessant. Und ich bin ja nach Deutschland gekommen und ich bin hier geblieben und ich liebe es, in Deutschland zu leben. Und ich finde, also ich habe es nie bereut und ich finde es wunderschön. Und ich habe meine Lehrgeld bezahlt, in Deutschland zu leben. Dass ich hier heulend nach Hause gegangen bin mit kleinen Kindern, weil die Leute mich immer, also ich fand die so gemein manchmal. Wie können die solche Dinge sagen? Wie kannst du ein Kind in ein Restaurant mitnehmen? Ich dachte, was? Also es war schwierig am Anfang. Ich musste Ellenbogen entwickeln. Du musst in Deutschland, die Leute haben eine Meinung, die scheinen immer zu meinen, die haben das Recht, das zu sagen. Die sind kritisch. Also kritisch sein in Deutschland ist irgendwie so richtig in und richtig macht Spaß. Und alle scheinen, dass die glauben, die haben ein Recht, anderen zu kritisieren in Bereichen, wo ich mit meinem britischen Erziehung sage, das geht dich gar nichts an. Mein Haus, mein Castle. da hast du nicht mal recht anzusprechen. Das ist eigentlich meine natürliche Erziehung, ne? So. Aber also ich habe gelernt, ich habe lernen müssen, Muckis zu entwickeln, damit umzugehen. Aber ich habe auch eine große Liebe für diese deutsche Tiefgang. Und also ich kann die gute Seite von diesem kritischen Geist und sehr ernstnehmende Geist ist diese Tiefe, die tiefen Gesprächen, die wir alle immer haben können. Und also es ist bereichernd. Und durch Europa habe ich begriffen, eben auch durch das Enneagramm, jedes Land in Europa bringt Kompetenzen mit, bestimmte Perspektiven, bestimmte Gaben und bestimmte Entwicklungsfelder. Und das Allerschönste in Europa ist, wir können voneinander lernen. Mhm. Geh du doch mal in eine italienische Familie oder eine spanische Familie und erlebe diese lebendige, fröhliche Begeisterung und das eine aufsteht und singt oder eine zuckt eine Gitarre oder die fangen an Tango und 80-Jährige mit ihr Enkelsohn Tango zu tanzen oder also diese Lebendigkeit, diese Freundlichkeit, diese Familienverbundenheit, was ich jedenfalls erlebt habe in sowohl Spanien als auch in Italien, das siehst du nicht in London oder in Hamburg oder na, vielleicht in Ecken von Berlin irgendwo. Aber das ist doch wunderbar. Wir können voneinander lernen. Das ist meine Botschaft mit Europa. Ja. Und deswegen ist es gut, dass wir zusammen sind, dass wir die Arbeit machen, gut miteinander auszukommen und dass wir voneinander lernen. Wertschätzen, neugierig sein, voneinander lernen. Und es kann richtig, richtig gut sein. Es braucht aber diese Haltung. Das ist mein Problem heute. Wenn ich einen Orban dazwischen habe, weiß ich, dass diese Haltung komplett fehlt. Und ich kann nicht mehr ganz hundertprozentig einschätzen, ist es alles nur Ego? Ist es alles nur Selbsterhalt? Ist es alles nur, die kümmern sich tatsächlich nur noch um ihre politische Macht und Position und die wollen ihre Pension haben und das Europa ist nicht mehr dienend für die Europäer,
ja,
für das europäische Prinzip und Philosophie, sondern ist es tatsächlich nur das eigene Ego, die da gewinnen will. Und ich möchte glauben einfach, dass es viele noch gibt, die den europäischen Prinzip dienen wollen. Und ich befürchte, es gibt auch welche, die da ist das Ego schon wichtiger. Das macht mir Sorgen.
Also die, ich habe letztens irgendwo einen Podcast gehört, das fand ich sehr spannend, ein Europa-Experte. Und er meinte, das Problem ist, dass Europa aktuell ein Zusammenschluss von Nationalstaaten ist.
Ja.
Was es nicht ist.
Ja.
Es ist... Der europäische Gedanke ist was ganz anderes. Und wir haben ein europäisches Parlament, in dem jedes einzelne Land ein Eigeninteressen verfolgt.
Ja.
Das heißt, es ist eigentlich kein europäisches Parlament, sondern ein Kampf für die eigene Nationalität. Und das finde ich schwierig. Das finde ich ganz schwierig.
Ja.
Und eigentlich, ja, also... Genau, also es gibt auch, was ich sagen will, ich bin bei dir, es gibt auch natürlich Kritikpunkte, die man nennen kann.
Unbedingt. Ja. Und es rutscht zurück. Wie alles, es rutscht zurück. Dieser Blick in der Vergangenheit immer. Wo sind wir gelandet? Das war früher, also ich würde vor 10 Jahren, wir hätten uns im Kopf gefasst, wenn wir meinten, die Leute wollen alle nur irgendwie über die Vergangenheit reden. Immer, es war früher besser. Also wo sind wir gelandet? Das haben unsere Eltern gemacht. Das haben wir abgestreift als junge Menschen schon. Und jetzt plötzlich sind unsere, zumindest die eher die rechte Flügel dienen, sehr damit beschäftigt. Wir wollen zurück zu wie es vorher war. Das ist die Botschaft, die ich immer wieder höre.
Ja, ja.
Und das Leben funktioniert so nicht. Und zwar nie. Es ist immer in irgendeiner Form, wir können damit umgehen, wie es jetzt ist, daraus lernen und hoffentlich ein paar Schritte weitermachen. Da kommen wir bei Ken Wilber immer, wir landen immer wieder bei Ken Wilber. Es ist ein Bewusstseinsebene und wir rutschen jetzt ein bisschen zurück, viele, mit dem Bewusstseinsebene, aber es wird wieder durchkommen, da habe ich Vertrauen. Und dann wird es wieder einen Schritt nach vorne gehen. Es muss erstmal ein bisschen kriseln im Moment, ne?
Da habe ich auch Vertrauen. Also ich bin kein Schwarzmaler,
noch
nie gewesen.
Nee.
Auch weil man es sehr einfach machen könnte. Ich sehe es, für mich ist das Beispiel immer in der Musik. Also ich in der Musik kann man, vor allem in der Geschichte des Jazz, kann man extrem gut erkennen, wie bestimmte Epochen sich eigentlich die Gegenbewegung war zu der vorherigen Epoche.
Ja.
Und dann wieder eine Gegenbewegung zu die, in der Kunst auch, ne? Erst Impressionismus, Expressionismus, ja. Genau das Gegenteil.
Ja, ja.
Also im Jazz Ragtime alles mit Noten. Irgendwann ist es dann free, dieser New Orleans Jazz, ne, dieses viel freier und würde dann immer mehr, dann kam Swing und irgendwann kam dann eben Cool Jazz, also dieses ganz ruhig, ganz wenige Noten, ja, ganz, ja. Ganz keine Struktur.
Ja, ja.
Und dann war das zu ruhig, dann kam der Bebop und alles ist wild und alle spielen gleichzeitig und alle spielen schnell.
Ja.
Und irgendwann kam, also es war immer diese Wechsel und ich glaube, genau. Und da deswegen vertraue ich darauf, dass
ja,
auch.
Ja.
Ja, wir haben uns ein bisschen verloren in meiner Welt, in der Musik. Ja. Und aber es fand ich ein interessantes Gespräch. Also interessant auch, jetzt kamen wir, weil wir einfach zeitlich aufhören, ne? Eigentlich wollte ich noch angucken, was hat das jetzt für mich an Bewusstsein
ja, entwickelt? Was nimmst du mit? Das wäre jetzt meine Frage.
Ja, also ich merke einfach, was ich mitnehme, ist, dass da irgendwo auch Liebe drin steckt. Also meine Liebe zu Europa habe ich so explizit eigentlich noch nie laut ausgesprochen, auch nie so bewusst gehabt. Das hat es auf jeden Fall neu für mich.
Ich habe immer eine Identifikation mit Europa. Also das ist dein Tribal Consciousness.
Ist ja, europäisch. Und das ist für mich tatsächlich ein neues, bewusster Gedankengang.
Ja. Ja.
Der war vorher einfach nur irgendwo in meinem System. Und ich glaube, das nehme ich am meisten mit. Dass ich dieses neue Bewusstsein dafür habe, wo diese Tribal Consciousness, wo ich mich identifiziere, wo ich ein Gefühl von Gemeinschaft fühle.
Und auch Sicherheit.
Ja, auch das.
Wenn die Idee, dass jemand das bekämpft und womöglich kriegerisch bekämpft, dann ist das schon sehr verunsichernd, ne?
Ja, das nehme ich mit.
Ja, ja, ja.
Okay, Pam.
Ja, du, danke für die Anregung. Ich fand es auch sehr interessant und ich kann nur empfehlen, das ist ja meine Wichtigste, was ich jetzt wieder mitnehme, ist, wie gut es tut, sich mal Zeit zu nehmen, sich erlauben, mit jemandem, dem man vertraut. Ich glaube, das ist, es muss ein bisschen homogene Gruppe oder Beziehung, also es muss schon so sein, dass man sich einlassen kann.
Mhm.
Und da Raum sind für unterschiedliche Perspektiven. Wir sind nun nicht in allem eine Meinung gewesen. Und wenn man sich da sieht, aber drüber reden ist wichtig. So wichtig, im Gespräch zu kommen. Mündliche Tradition ist ganz wichtig. Ein Teil des Weges, der Entwicklungswegs.
Danke, Pam.
Ja, danke, Philipp.
Ich danke allen Menschen, die sich diese 2 Stunden tatsächlich anhören.
Man kann es in kleinen Brocken anhören.
Wir wollen ja einfach auch manchmal experimentieren und nicht immer nur nach, auch mal ein bisschen freie Schnauze reden, hat mir Spaß gemacht. Okay, Pam,
ja.
Schönen Tag noch.
Okay, tschüss, Philipp. Ciao, ciao, hab ein schönes Wochenende.